Hallo und guten Tag, liebe Hörer vom Podcast Märchenland Mittelstand. Da sind wir mal wieder.
So schön.
So schön,
wieder
oder, das
da.
Wetter.
Ja, endlich, ja. Es war so bitter.
Wir hatten eine kleine Pause, haben uns eine kleine Pause gegönnt. Eigentlich hatten wir sie, weil wir echt so viel zu tun hatten und das irgendwie nicht geschafft haben so richtig. Aber ich freue mich auch ganz besonders, lieber Michael, dass du wieder dabei bist.
Es ist wunderbar.
Und bevor wir heute Morgen hier die Mikros angeschaltet haben, habe ich mir nochmal überlegt, was ist eigentlich für ein Tag heute? Und jetzt spoilern wir kurz. Wir zeichnen am 30. April auf. Das heißt, heute Nacht ist Walpurgisnacht.
Oh.
Und welcher Tag könnte besser geeignet sein für eine Märchengeschichte als die von Hexen und Zauberern, die auf dem Brocken um irgendwelche Feuer herumtanzen? Und das ist doch das schöne Bild für, unser Märchenland heute.
Ja, ich habe auch ein interessantes Thema. Und zwar eine Zauberer und Magier unserer neuen Regierung, die da kommen wird wohl.
Ja,
hab ich mir mal genauer angeguckt. Ich habe mir auch die Mühe gemacht für euch, ihr Lieben da draußen, mal den Koalitionsvertrag tatsächlich zu überfliegen, zu lesen und zu markieren. Ganz ausführlich werden wir diesmal nicht. Ich werde bloß so mal mein Gefühl zu dem Thema äußern, aber das hört ihr bestimmt auf vielen anderen Kanälen auch. Und ja, was ist so das Fazit jetzt zusammen mit den Abstimmungen in den Parteien? Ist ja klar, es wird eine mehr oder minder Expertenregierung. Das ist ganz interessant. Damit will wohl die Regierung zeigen, dass sie sich mit den praktischen Dingen des Wirtschaftens auseinandersetzt. Das heißt, wir haben viele neue Gesichter. Wenn man sich das so anguckt, Katharina Reiche, die kommt aus der Energiewirtschaft. Wir haben bei Thema Digitalisierung ist der Vorstand von Mediamarkt, Carsten Wildberger. Der Landwirtschaft wird vom Herr Reiner betreut, ist ein Metzgermeister. Und Kultur wird ein ehemaliger Chefredakteur von Welt und Fokus. Ja, das ist schon sehr praktisch orientiert. Man kann dann natürlich viel darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber zumindest ein harter Bruch mit der Vergangenheit und den Verantwortlichen. Also wir sehen viele alte Köpfe nicht mehr, was auch den Streit um Saskia Esken erklärt.
Ja, wir wollen ja nicht zu politisch werden, aber
nein,
mich hat es ein bisschen überrascht schon. Aber ich finde es auch,
gut.
Also von der grundsätzlichen Tendenz.
Nicht das, was man
was wir erwartet hätten, genau. Und was man auch so kennt. Ich glaube, es gab auch gar keinen anderen Weg. Der Druck auf Friedrich Merz ist, glaube ich, zu groß. Und all die bekannten und hochgehandelten Köpfe, müssen wir sie gar nicht alle nennen hier, aber hätte er nicht einfach in die Ministerposten reinheben können. Und ich bin guter Dinge, dem Ganzen jetzt auch wirklich die Chance zu geben, die
das
wir alle davon erwarten.
Genau. Und für mich zählt es ganz, ganz arg ins offene, demokratische Denken. Man muss dem Ganzen eine Chance geben. Also sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Also wie auch immer.
Aber weißt du, was mich hoffnungsfroh stimmt, ist, es gibt sehr, sehr viele sehr klare Aussagen zur Unterstützung des deutschen Mittelstands.
Ja.
Darum geht es bei uns, ob es Energiepreise sind und das Lieferkettenschutzgesetz zu etwas zu verschieben und ein bisschen so anzupassen. Viele, viele andere Themen, die dem deutschen Mittelstand helfen sollen. Darauf bin ich sehr gespannt. Genau. Und das werden jetzt die nächsten Wochen sehr schnell zeigen, weil die Effekte sollen dieses Jahr noch greifen. Und das und viele, viele Methoden oder viele Maßnahmen haben einen gewissen Vorlauf. Und zumindest mal über Energiepreis könnte schon einiges passieren.
Ja, ob jetzt richtig oder falsch, also keine Gewähr. Was ich so rausgelesen habe aus dem Koalitionsvertrag, der Bürokratieabbau ist ein Running Gag, da hatten wir es ja schon öfter drüber.
Genau.
Aber ein Aspekt fand ich interessant, und zwar ist es der One-Stop-Shop für Gründung. Das wäre halt echt eine gute Sache, dass man an einer Stelle mal die ganzen Bürokratie Aspekte an einer Stelle erledigen kann und dann eigentlich aus der Tür läuft und eine Firma hat.
Ich glaube, das könnte der absolute Turbo-Boost sein.
Finde ich echt gut.
Für Startups. Und da hat sicherlich ein Startup-Verband und viel, viel Lobbyarbeit der Startups auch echt zu seiner Wirkung getan. Dazu passt noch ganz gut eine Schlagzeile von heute, 30. April, aus dem Spiegel Online. Wenn es um die Arbeitskosten, was kostet eine Arbeitsstunde in Deutschland im Vergleich zum europäischen Umfeld? Zwei Aspekte, die mich da also haben ein bisschen aufhorchen lassen. Die Überschrift heißt Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Arbeit kostet in Deutschland deutlich mehr als im EU-Schnitt. Das ist schon wieder so eine Überschrift, wo ich sage, ey, die suggeriert mir ja, Deutschland ist mal wieder das teuerste Land.
Ja,
wir sind mal wieder die teuersten und mal wieder klappt das bei uns alles nicht.
Der gesunde Masochismus.
Ja, genau. Und dann, wenn man aber mal zwei Sätze weiterliest, Ja, wir haben mit 43,40 Euro eine eher teure Arbeitsstunde, aber wir sind längst nicht die teuersten. Innerhalb der EU Platz Nummer 7. Also da ist Luxemburg, Dänemark, Belgien und so weiter, sind deutlich teurer als in Deutschland. Und die überleben es ja auch irgendwie ganz gut. Und wer ist natürlich noch in dem Durchschnitt drin? Da ist natürlich auch ein Bulgarien oder da ist Tschechien mit drin und so, die natürlich niedrigere Sätze haben. Aber da muss man natürlich, wenn man sich sowas mal durchliest, mal kurz vergegenwärtigen, wie sind die Lebenshaltungskosten, wie ist die Lebensqualität, wie ist der Bildungsstandard, der soziale Standard und all das. Und einfach nur die Überschrift, bei uns kostet es 43,40 Euro und im EU-Schnitt kostet es 33,50 Euro, die führt halt dann doch wieder in irgendeine Negativecke und das nervt mich immer ein bisschen.
Aber wie sagt man, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, alle Podcast-Hörer dürften einigermaßen online-affin sein. Ist ja ein bekannter Move, dass die ganzen, dass der Journalismus durch die Online-Clickbait-Überschriften jetzt nicht wirklich an Qualität gewonnen hat. Finde ich schade, weil es macht auch mehr kaputt. Ich finde auch, dass die großen Media-Verbreiter da draußen sich damit keinen Gefallen tun auf Dauer, weil ich glaube, sie spülen ihr eigenes Fundament der freien Presse nach und nach weg. Also ich finde, das ist ein falscher Weg. Ich glaube, wir sollten allgemein zu nüchternen Headlines kommen.
Wir haben heute was Schönes. Heute wird gespielt.
Ja, und Spiele entwickeln sich ja nicht von alleine, sondern das ist ja ein Business.
Und was das für ein Business ist, das wird uns unsere heutige Gästin erklären. Dann gehen wir jetzt rüber zu unserem heutigen Gast und ich freue mich sehr, Dr. Alexandra Krone zu begrüßen bei uns. Ich habe schon gesagt, heute wird gespielt und jetzt kommt auch die Aufklärung, warum heute gespielt wird. Liebe Alex, schön, dass du da bist. Immer die erste Frage, wer bist du und was ist für dich märchenhaft am Mittelstand?
Ja, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, wie ich festgestellt habe, wenn man so drüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich? Aber ich versuche mal so ein bisschen in Bezug zu diesem Podcast auch zu antworten, im weitesten Sinne, was mit Mittelstand, was mit der beruflichen Laufbahn so zu tun hat. Also ich würde immer sagen, ich bin Organisationsentwicklerin und seit 20 Jahren Führungskraft, also in Führungsrollen unterwegs und glücklicherweise in ganz verschiedenen Unternehmensformen gewesen, was ich als großes Privileg betrachte, sodass ich auch weiß, was der Unterschied vom Mittelstand zu anderen Unternehmensformen ist. Ich kenne Konzerne, ich kenne auch öffentliche Institutionen und kommen wir vielleicht ja später noch drauf, habe mich sehr bewusst dann auch im Mittelstand jetzt schlussendlich eingefunden und fühle mich da sehr wohl. Ja, außerdem glaube ich, ist für mich ganz bezeichnend, dass ich vor der Zeit in Unternehmen in der Wissenschaft gearbeitet habe, ein paar Jahre. Das sorgt manchmal dafür, wird man vielleicht auch hier an der einen oder anderen Stelle spüren, dass meine Sprache auch nochmal hier und da so ein bisschen akademisch ist und ich der eine oder was vielleicht ein bisschen nerdy findet manchmal so, aber ich glaube, es kommt auch gerade so einem kleinen Unternehmen durchaus zugute, weil ich immer mit dem Anspruch an die Dinge gehe, dass die Konzepte auch einen Tiefgang haben und irgendwie stimmig sind und ein bisschen Bezug auch zu dem haben, was man so empirisch weiß. So, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge zu mir erstmal so zum Einstieg. Und ja, was ist toll am Mittelstand? Also ich habe ein sehr, sehr großes Autonomiemotiv und ich glaube, für solche Menschen wie mich ist der Mittelstand tatsächlich märchenhaft, weil man sich diesbezüglich da sehr verwirklichen kann und frei sein kann. Wobei man auch festhalten muss, Mittelstand ist ja nicht gleich Mittelstand. Also wie doll das dann möglich ist, ist sicherlich dann wieder abhängig von dem Thema, das mich ja sehr umtreibt, von der spezifischen Unternehmenskultur. Und da gibt es ja sehr unterschiedlichen Mittelstand, sehr traditionellen, aber auch sehr jungen, digitalen, agilen Mittelstand.
Aber dann ordnen wir uns noch kurz ein, was ist Gamomat? Was macht ihr?
Ja, genau. Also es ist die aktuelle Rolle. Ich bin aktuell gemeinsam mit dem Gründer der Gamomat, teile ich mir die CEO-Rolle, also eine Art Co-CEO-Rolle, die ich habe. Und die Gamomat ist ein iGaming-Entwicklungsstudio. Also wir entwickeln Spiele und für den Online-Markt und sind insofern ein sehr digitales Unternehmen. Es gibt das Unternehmen jetzt seit 2008, also ungefähr 17 Jahre. Das ist also noch für die Unternehmen, in denen ich schon war, im Vergleich sehr jung noch. Und ja, das ist die Gamomat, so würde ich sagen. Mit Sitz in Berlin, das ist sicherlich auch nochmal ein Charakteristikum aber international unterwegs.
Jetzt haben wir im Vorgespräch so ein paar Themen angeschnitten, und wenn man sich mit Gamomat beschäftigt, dann kommt immer sowas: Great Place to Work. Ihr gewinnt regelmäßig Preise, seid unter den besten Arbeitgebern. Ich glaube, unter den Top 15 besten Arbeitgebern. Was macht ihr besonders? Was macht euch zum besonders guten Arbeitgeber und wie kriegt ihr das hin?
Ja, auch da, Auszeichnung ist ja nicht gleich Auszeichnung, aber die du ansprichst, die ist mir wirklich viel wert, weil die, also jeder, der schon mal gemacht hat bei Great Place to Work, weiß schon, dass das jetzt nicht so ein Kaufsiegel ist wie von Focus und Co., sondern dass da wirklich auch Arbeit und auch eine Seriosität dahinter steht und dass im Kern eine Mitarbeitendenbefragung steht. Und wir machen das tatsächlich alle 2 Jahre, ganz regelmäßig und ganz konsistent, so als Barometer, als Kulturbarometer sozusagen. Mhm. Und schauen mal, legen mal so das Ohr ans Team und hören mal, wie die Stimmung ist, weil wer lange dabei ist, auch lernt, in so einer Geschäftsführungsrolle kriegt man nicht alles mit. Und insofern ist es dann, auch wenn eine Kultur sehr direkt funktioniert und viel Feedback hat, trotzdem immer noch was anderes, wenn es dann alle 2 Jahre mal so eine anonyme Befragung gibt. Und ich würde sagen, du bist ja nicht der Erste, der uns das fragt, und deswegen habe ich schon ein bisschen öfter mal drüber nachgedacht und auch die Feedbacks mal so summiert, die wir kriegen. Und ich würde sagen, was uns besonders gut gelingt, ich habe da irgendwann den Begriff erfunden, der dynamisch stabilen Kultur. Man kennt ja auch diesen Begriff der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit. Also ich glaube, was uns besonders gut gelingt, ist, dass wir Menschen gut bedienen, die ein hohes Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit haben, und genauso aber auch Menschen gut bedienen, die ein hohes Bedürfnis nach Dynamik und Entwicklung haben, dass uns da also eine sehr gute Balance gelingt. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Wir haben so einen Unternehmenswert, wir haben insgesamt 5 Unternehmenswerte, und einer davon heißt Ideengarant mit Bodenhaftung. Okay. Das ist, ne, drückt genau diese Beidhändigkeit aus. Sagen wir, sind sehr werteorientiert unterwegs, wie man das vielleicht aus so ganz traditionell aus mittelständischen Unternehmen kennt, also sehr mitarbeitendenorientiert, aber in so einer 4.0-Version, was eben heißt, wir erneuern, sorgen dafür, dass wir uns regelmäßig auch erneuern und offen bleiben, auch spüren, wenn etwas verändert werden muss, viel Feedback im System haben, aber andererseits so diese ganz viel Wert drauf legen, dass diese Wertebasis, die wir formuliert haben, erhalten bleibt.
Was mich jetzt interessieren würde an dem Thema ist, von deinem beruflichen Hintergrund, wie kann man sich dann da so lösen in so eine Unternehmenskultur? Oder kann man die besonders prägen? Oder wie bist du da für dich vorgegangen? Mhm. Weil man verbindet ja da ganz andere Herangehensweisen mit eigentlich.
Ja, also das Akademische zu überführen sozusagen in eine Pragmatik.
Ja, genau.
Das ist so. Also, es ist natürlich auch mal ein bisschen Temperament- und Typfrage. Ich bin sehr pragmatisch, und ich habe, diese Beidhändigkeit auch so in der Persönlichkeit drin. Ich komme aus einem sehr stabilen, sicheren Umfeld, so familiär, und habe dann für mich aber irgendwann entdeckt, dass man das nicht verwechselt, den Ursprungshintergrund nicht verwechseln darf mit dem eigenen Temperament, und bin eigentlich aber auf der anderen Seite sehr neugierig und inspirationsbedürftig sozusagen. Und habe beide Facetten. Und ich glaube, wenn man das selbst stark hat, dann kommt das vielleicht, wenn man ehrlich ist, ja, auch ein bisschen aus dem beruflichen Hintergrund, aber auch viel aus dem eigenen Temperament, dass man so sieht, okay, ganz doll unterscheidet sich ja individuelle Entwicklung auch nicht immer von der Entwicklung in Unternehmen. Ne? Da kann man vieles, glaube ich, auch übertragen. Und das ist, glaube ich, eher so die Erkenntnis des Menschen, Alexandra Kone selbst, aber auch sozusagen der Psychologin, die eben immer auch guckt, wie gehen Dinge eigentlich in der menschlichen Entwicklung, und wie lässt sich das auch auf Systeme, also auf Organisationen irgendwie übertragen? Und da würde ich sagen,
kam es dann, dass du Akzeptanz gefunden hast als Psychologin in so einer verantwortungsvollen Position? Also ist ja auch nicht natürlich, es wird ja meistens eher so ein Soft-Skill-Thema und so Interpretation. Und dann in so eine harte Management-Funktion. Wie ging der Weg? Also wer hat dir das ermöglicht, oder wie konntest du da Fuß fassen?
Also erstmal habe ich ja dann Organisationspsychologie vertieft sozusagen, also komme aus der Wirtschaftspsychologie, bin jetzt ja nicht klinische Psychologin, insofern ist das fachlich dann schon näher dran. Und bin ja über das Personalmanagement dann auch jetzt in diese General Management-Rolle gekommen. Das ist ja ganz typisch für Organisationspsychologen. Aber einfach sehr früh, damals, als wir, da habe ich den, in der Phase habe ich den Ingo ja auch kennengelernt, bei einem mittelständischen familiengeführten Logistiker, so die ersten Führungsrollen dann übernommen. Das war so 2007, also vor rund 20 Jahren. Und habe total viel Spaß am Führen, sehr schnell gefunden. Ich glaube, da ja ein Faible für. Ja, und dann hatte ich einfach das Glück, dass dann vieles mit diesem Potpourri an Werkzeug, das ich so im Koffer hatte, gut funktioniert hat. Ich glaube aber auch, dass ein Schlüssel darin liegt, dass ich, klar, wenn ich führe, wenn ich auf Unternehmen gucke, gucke ich immer zuerst auf die Frage, wie, wenn wir was verändern wollen, zum Beispiel, wie werden Menschen damit umgehen, wie werden sie reagieren? Der Reflex ist bei mir natürlich immer, ich gucke, versuche zu antizipieren, was Menschen antreibt, umtreibt, wenn in Unternehmen eben Dinge verändert werden oder passieren. Und das ist eben eine andere Blickrichtung, die ich immer als sehr gewinnbringend empfunden habe, weil man vieles vorwegnehmen kann gedanklich und damit dann schon im Vorfeld arbeiten kann.
Lass uns mal bei den Menschen bleiben, die du ansprichst, weil was du vorhin gesagt hast, interessiert mich total, nämlich diese Kombination aus Bodenständigkeit, Bodenhaftung und gleichzeitig aber ihr seid ja in einem hochdynamischen Umfeld auch, sowohl also in einem Wettbewerbs- als auch in einem Entwicklungsumfeld. Und was wir bei uns jetzt stark erleben und bei vielen Unternehmen, mit denen ich spreche, die Welt fordert uns ja ganz schön heraus, alle aktuell. Und alle Mitarbeiter, die lassen ja ihre Sorgen und Ängste und Nöte nicht alle zu Hause, sondern nehmen die mit in die Firma. Das heißt, diese Veränderung drumherum plus die Veränderung im Unternehmen und dann trotzdem irgendwie die Füße auf dem Boden behalten und die Sicherheit zu geben, ey, Leute, auch wenn die Welt da draußen echt stürmisch ist, bei uns ist trotzdem irgendwie sowas wie ein sicherer Hafen und bei uns ist irgendwie eine Verlässlichkeit. Wie kriegt ihr das hin? Das ist ja echt schon die Königsdisziplin, eine hohe Dynamik zu entwickeln und gleichzeitig viel Sicherheit zu geben.
Ja, also glaube immer, dass ein ganz großer Schlüssel schon im Recruiting liegt. Das ist immer ein bisschen doofe Botschaft für die Unternehmen, also doof in Anführungsstrichen, die sozusagen sagen, ja, wir können über Recruiting gar nicht mehr so viel lösen, weil wir haben ganz viele langjährige Mitarbeiter an Bord und da gibt es eine natürliche Fluktuation und dann rekrutiere ich. Aber wir waren ja ein wachsendes Unternehmen und gut, wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir auch viele Menschen an Bord holen und damit sehr konsistent umgehen, die unser Werteset teilen. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Also auf eine radikale Weise priorisieren wir das Thema Kommunikation und Kollaboration. Was heißt das? Naja, wir bewegen uns in einem Feld, wo wir jede Menge SoftwareentwicklerInnen gesucht haben und suchen. Und wie umkämpft das ist, muss ich, glaube ich, hier nicht mehr erläutern. Das ist bekannt. Und wir haben eben auch tatsächlich auf einige Einstellungen verzichtet oder auf Speed verzichtet, wenn wir gemerkt haben, im Recruiting, also wir sagen, wir rekrutieren werteorientiert. Das heißt, also wir schauen da im Anforderungsprofil eben ganz besonders auf diese kommunikativen Kompetenzen auch. Wir glauben, dass es nur dann nachhaltig funktioniert. Und die gibt es halt, die sind dann immer beim individuellen Fall ja nicht immer da. Und dann haben wir auch durchaus verzichtet. Das ist eine, da würde man erst sagen, ja Mensch, ihr haltet euch ja selber auf und stellt euch da selber ein Bein. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht stimmt. Weil wenn wir im Wertefit oder im Kulturfit auf Dinge verzichten, dann haben wir regelmäßig festgestellt, dass wir 2, 3 Monate später das Problem haben.
Ach, das.
Und es fällt uns auf die Füße. Und da sind wir sehr konsistent mit umgegangen. Ich glaube, das ist ein
Ich
Schlüssel.
glaube, also das ist ja eine Diskussion, die wir vor einigen Jahren schon, als wir genau unsere Werte entwickelt haben, habe ich mal irgendwann die Frage gestellt, was zählt eigentlich mehr, Kompetenz oder Werte? Das heißt, wenn wir einen hochkompetenten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben, absolute Top-Spitzenkraft, hält sich aber an nichts. Und verstößt gegen Werte. Wo ist da der Trade-off irgendwie? Und letztendlich, eigentlich gibt es nur die Antwort, Werte müssen immer drüber stehen, weil sonst kann ich sie vergessen, sonst nützen sie nichts, wenn die mal so und mal so zu interpretieren sind. Ja, und einer darf, weil er besonders klug ist, darf sich dagegen irgendwie verhalten. Ja, ich sag, wie soll ich dann irgendjemand anders erklären? Die dürfen ja an nichts gekoppelt sein, oder? So nehme ich das jetzt auch wahr, auch im Recruiting eben schon. Es kann der schlau sein, wie er will, und der echt der Top-Programmierer sein, wenn er sich nicht vernünftig benehmen kann, wenn er nicht vernünftig kommunizieren kann, sich an die Werte nicht hält, dann wollen wir ihn nicht.
Genau, das fordert ja auch im Rahmen von Probezeiten zum Beispiel, wenn man dann Dinge miteinander austariert und frühzeitig feststellt, das funktioniert nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sind ja eine Remote-Organisation, das heißt, wir arbeiten sehr ortsverteilt. Aber wir haben bestimmte Dinge, wo wir sagen, die machen wir in Präsenz, weil wir schon Wert legen auf Begegnung. Und es gibt für jeden im Onboarding so ein sogenanntes Meet and Grow. Das machen wir in Präsenz. Da treffen sich die neuen Mitarbeitenden und dann gibt es nochmal Austausch über die Werte und über das Thema Kommunikation. Und es gibt dann hier und da mal Leute, die dann plötzlich, wo sich herausstellt, die dann sagen, nö, also ich komme, also obwohl es natürlich anders besprochen und vereinbart war, ich arbeite nur remote, will 100% remote. Das heißt für mich radikal, ich komme nicht ins Office. Okay. Und das sind dann Fälle, wo wir, klar, dann manchmal überrascht sind, aber uns dann auch trennen.
Muss man sich erstmal trauen, ist, dann zu sagen, ja. Du, ich komme einfach nicht.
Oh ja, das ist aber, also das, ja, würde ich das nicht beschreiben, dass ich das Gefühl habe, das ist in unseren Welten so, dass sich da Menschen extrem was trauen, sondern das ist schon eher so die Anspruchshaltung, die dann auch häufiger mal im Raum ist. Aber das muss man ja nicht, also das ist ja, wir haben eine partnerschaftliche Kultur und Partnerschaft bedeutet für mich Zweigleisigkeit in den Werten. Das heißt, die werden von beiden Seiten gelebt. Das ist kein Versorgermodell. Und wenn ich feststelle, oder wenn wir feststellen, die andere Seite fittet dann doch nicht und will mit uns die Werte nicht zweigleisig leben, dann trennen wir uns halt. Ist doch auch kein Problem. Okay. Muss ja nicht.
Jetzt für eine Organisation, also ihr seid ja im digitalen Umfeld, also viel digitaler geht es ja gar nicht. Also es sind ja Spiele, die hochgradig entwickelt werden, die sind super komplex, da laufen richtig Zufallsalgorithmen und die sind online verfügbar. Also ich glaube, in der Action geht es kaum geringer, außer jetzt bei den ganz komplexen Spielen. Mhm. Da spielt ja bei euch auch das Thema KI eine Rolle. Ich denke, dass ihr verstärkt auch mit KI entwickelt. Es gibt ja 1000 Stellen, an denen man das einsetzen kann. Jetzt entwickelt sich ja auch so die Frage nach der ethischen KI und dem Kollegen im Team KI, also der Agent, der eine Rolle übernimmt. Gerade als Organisationspsychologin ist das doch durchaus ein spannendes Thema, zu sagen, ja, wie soll eigentlich der Kollege oder die Kollegin integriert werden? Also habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ist das schon Thema, also wie man mit diesen Prozessen, Agenten umgeht?
Ja, gut, ein KI-Agent ist, ich will mich jetzt hier nicht als KI-Oberspezialistin verkaufen, aber ein KI-Agent ist ja nochmal ein sehr spezielles Thema. Wie ich es sehe, ich würde es mal rüberfassen, ja, wir beschäftigen uns schon damit. Und da gibt es jetzt auch ein Setting in diesem Jahr, ein Konzept, eine Konzeption, wie wir KI so in die Organisation bringen wollen können, dass die Menschen das als Nutzen auch erleben und nicht irgendwie als Bedrohung. Und der beste Weg dahin ist, für mich immer noch das Partizipative. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich im Laufe des Jahres mal die ganze Organisation mit externer Hilfe durchleuchten und gemeinsam mit dem Team schauen, was sind die Use Cases, die euch in der Arbeit, wo ihr selber formuliert, wo KI euch helfen kann. Oder zumindest, so will ich es mal überschreiben, vermehrte Digitalisierung, wie auch immer sie dann aussieht, muss ja auch nicht immer KI sein, euch helfen kann, wo wir Potenziale noch gar nicht nutzen. Also ich glaube, dass das von oben reingeschmissen nicht funktioniert, wenn man die Leute auch psychologisch erreichen will, aber das so dieses das gemeinsam machen und darüber Nutzen erleben, würde ich sagen, ist der Punkt.
Spannend, also das ist natürlich das Thema, was uns alle irgendwie umtreibt. Da, man hat ja das Gefühl, wenn ich heute nicht irgendwas ganz, ganz Wichtiges mit KI einführe, dann ist der Zug abgefahren, dann habe ich es einfach verpasst, dann ist es weg irgendwie. Und jeden Tag auf LinkedIn oder irgendwo höre ich irgendwas und sage, ey, wenn du das nicht schon machst, also dann bist du nun wirklich hinten dran. Und dann gucke ich so in die Realität und da laufen bei uns schwere Maschinen und die rütteln und die stampfen und da kommt was aus Beton raus und das ist so der Gegenentwurf. Und das ist genau unser Thema, wie kriegen wir denn die Welten zusammen? Also im produzierenden Gewerbe, ich denke, viele von denen, die uns zuhören, machen auch irgendwas, produzieren irgendwann ein physisches Gut, ihr produziert Gedankengut. Und wie bringe ich denn jetzt jemandem bei, tatsächlich, dass das Fax jetzt weg ist? Ganz, ganz simples Ding. Es gibt kein Fax mehr. Und das ist sowas, was mich total umtreibt irgendwie. Deshalb, aber ihr seid natürlich viel näher dran an den digitalen Themen, auch an den KI-Themen. Wahrscheinlich müsst ihr die ja natürlich auch viel mehr nutzen. Unser Businessmodell funktioniert ja immer noch ganz gut über Telefon, über E-Mail, über die Systeme, die wir so haben. Irgendwie, ne?
Ja gut, es ist das glaub ich schon, dass das auch noch jetzt gut funktioniert, aber ich glaube schon, dass es aber am Ende nur darüber geht, dass man den einzelnen Menschen auch aufzeigt, was das für sie ganz persönlich Vorteile bringen kann, dass man sie miterarbeiten lässt, dass man sie auch fragt, worunter leidest du denn heute aktuell in deiner Arbeit? Und ich glaube schon, dass so Redundanzen und solche Dinge auch nerven können und dass man, wenn man da Dinge, man Leute zeigt, wie man auch Dinge abbauen kann, die nervig sind, individuellen Nutzen erzeugt, Leute auch gewinnen kann für Themen. Aber ich glaube auch, dass das nicht immer geht. Und deswegen, da sind wir jetzt wieder bei Konsistenz, glaube ich dann für die Führung auch, dass, ja, wenn man strategisch nicht umhinkommt, zu digitalisieren, wird das wie in jedem anderen Veränderungsprojekt ja auch immer bedeuten, dass man sich an der einen oder anderen Stelle getrennte Wege gehen muss, weil es, wenn es nicht mehr passt.
Oder irgendwie einen Weg finden muss über, im besten Fall ja über Fluktuationen und über normale Renteneintritte und sowas dann irgendwie auch. Aber ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. KI wird schon dazu führen, dass insgesamt die Stellen, die sich mit völlig redundanten und repetitiven Aufgaben beschäftigen, dass die wegfallen werden oder weniger werden. Die Sachen, die, wo man einfach nur noch zwei Zahlen miteinander vergleicht und irgendwas in ein System eingibt, das wird es einfach in Zukunft dann nicht mehr geben. Ob das jetzt im nächsten Jahr ist oder in 5 Jahren, weiß ich nicht. Aber der Punkt, den du gesagt hast, der ist natürlich total wichtig. Ja, das mag jetzt noch sein, dass die analogen Geschäftsmodelle noch so funktionieren, wie sie es tun. Aber in 2 Jahren, 3, spätestens in 5 Jahren, leben wir in einer anderen Welt. Da wird es so nicht mehr gehen.
Ja. Gut, für mich ist es trotzdem immer noch so, dass ich denke, naja, ist es nicht auch menschlich? Also schon klar, jeder Mensch hat andere Stärken und Ressourcen und will anders und unterschiedlich arbeiten. Aber ist es nicht auch ein menschlicher Gedanke zu sagen, wir bauen Redundanzen in der Arbeit ab und schaffen ein Arbeitsumfeld, das durch Digitalisierung Menschen auch Arbeit irgendwie freudvoller macht an der anderen Stelle?
Also die Vision finde ich mega schön. Also sag mal, den ganzen nervigen Kram schaffen wir ab, damit wir Luft haben irgendwie für die Sachen, die Spaß machen und die erfüllen da auch sind. Ne? Wobei natürlich einfach, es müssen auch Dinge getan werden, die echt nervig sind. Und ich weiß nicht, ob die alle eine KI machen, aber es müssen einfach Dinge gemacht werden, auf die keiner Lust hat, weil irgendwer räumt halt unseren Müll jeden Tag weg. Ne? Und ob das die erfüllende Arbeit ist, weiß ich nicht. Trotzdem sollte sie eine hohe Wertschätzung haben. Nochmal, ein ganz anderes Thema, aber zum Thema Kultur nochmal zurück. Und so mal eine Ebene höher. Wir erleben jetzt so im großen weltpolitischen Umfeld und auch in unserem kleinen Deutschland irgendwie ja schon so eine Rückwärtswende nochmal irgendwie. Das ganze Thema, die ganze Wokeness und das ganze Thema Diversität und alles. Und jetzt erleben wir konservative Kräfte, die alles so ein bisschen zurückdrehen wollen. Und sagen, und dann haben wir aus dem Süden Deutschland haben wir ja jemanden, einen Lautsprecher, der sehr stark wettert und jetzt machen wir wieder die Currywurst und meine Schweinshaxe, ich lasse mir das doch nicht verbieten und was ich alles irgendwie.
Gut, er hatte jetzt kürzlich auch einen Magen-Darm-Infekt, weil das ist ja
metaphorisch. Oh, jetzt.
Das ist ja.
Wir benennen keinen Namen, aber psychosomatisches Problem. Nee, ich glaube, das war ja in Indien. Ich glaube, das hat schon sehr physische Gründe.
Ja,
na gut, lassen wir den mal außen vor. Aber hast du so ein bisschen Bedenken, dass es da auch so eine gesellschaftliche Rückentwicklung wieder gibt zum ganzen Thema Diversität und all die Fortschritte, die wir in den letzten Jahren so gefeiert haben? Oder ist das einfach nur 2 Schritte vor und ein halber wieder zurück, um wieder Anlauf zu nehmen für eine Weiterentwicklung?
Ja, ich beides. Also natürlich ist das so, dass mich das gruselt, weil ich meine, wir müssen uns ja noch auf unsere eigene Geschichte beziehen und so bestimmte Mechanismen sind ja dann doch auch wiederholend und machen schon Angst. Also sieht das so, ja, dass da plötzlich tatsächlich so eine bestimmte Parteien dann da irgendwie entsprechende Prozente bekommen in einem Ausmaß, das ich vor 10, 15 Jahren niemals für möglich gehalten hätte und so weiter. Und USA ist ein anderes Thema. Also man sich auch wirklich verabschieden muss von so einer, also für mich waren die USA auch immer so ein Vorbild im Thema Freiheit. Also gerade wenn man ein hohes Autonomiebedürfnis hat, dann findet man das toll. Und ich bin da auch hingereist und so weiter, während des Studiums schon. Und jetzt bricht da so ein, bricht da so etwas weg, was auch Teil des eigenen Weltbildes war. Das ist schon alles so. Aber da sind ja auch Chancen drin. Also ich, deswegen habe ich das die andere Seite, nicht nur Angst, sondern auch Zuversicht. Ist jetzt halt die Frage, wie weit es uns hier in Europa so gelingt. Und auch in den Unternehmen in Europa gelingt, einen Gegenentwurf aufzuwerfen. Also wir erleben das hier. Wir stellen ja Diversität auch in der Employer Brand auch wirklich ganz, ganz ernst gemeint mit allem, was dazugehört, sehr in den Mittelpunkt. Und das wird sehr, sehr positiv entgegen und aufgenommen. Wir finden damit viele Menschen und ziehen die zu uns. Und deswegen sehe ich eigentlich gar nicht bei den realen Menschen, gehen wir mal aus Social Media raus, die mir so begegnen im Arbeitsumfeld, dass das in irgendeiner Weise nicht mehr angesagt sei oder die Menschen in der Breite das nicht wollen. Es ist auch sicherlich viel Sprech und Narrativ. Und ich glaube, es liegt halt an uns, ne? Es liegt jetzt an jedem einzelnen Unternehmen, an der Politik, an den Europäern und Europäerinnen, ob sie einen Gegenentwurf hinbekommen. Und da bin ich immer noch zuversichtlich. Warum soll es nicht so sein, dass Europa mal irgendwann sagt, genau das Gegenteil macht und sagt, okay, in europäischen Unternehmen ist es Standard, dass es ein Diversitätskonzept gibt. Ne? Einmal andersrum denken.
Also so. Runtergedacht von der großen Welt, was ja wirklich auch sehr komplex sein kann, wenn man da genau hinguckt, gerade meine USA, ins Kleine, das sind ja immer, Firmen sind ja immer so kleine Abbilder der Welt. Da gibt es ja oft das Phänomen bei uns als produzierendes Unternehmen, so diese zwei unterschiedlichen Arten, also die Produzierenden, die mit den Händen arbeiten, und dann der Kopf des Ganzen, die Verwaltung. Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen oder manchmal Konflikte. In einem Dienstleister ist es ja oft ähnlich, also es sind die Entwickler und dann sind es da eher die Manager und die Vertriebler. Wie kriegt ihr das bei euch konkret unter einen Hut, dass da nicht so Fronten aufgehen, dass da Kommunikation stattfindet? Verbindet ihr die Menschen miteinander? Habt ihr da Konzepte dafür im Wertemodell?
Ja, aber auch das beginnt natürlich im Recruiting. Wenn ich dafür sorge, dass die Leute ein Wertebild gut teilen, habe ich natürlich erstmal schon auf der Basis von Werten, und das ist ja was anderes, eine hohe Homogenität. Aber bei der Diversity geht es jetzt eigentlich auch nicht so sehr um Berufsbilder, vielleicht auch, sondern so mehr um die Frage, gibt es jetzt so strukturelle Themen, die dann für eine Ungleichbehandlung sorgen, ne? Und das fängt bei Neurodiversität an und hört eben bei den klassischen Themen auf, also was Menschen eben so alles an sich haben können, anhand dessen man sie in irgendeiner Weise zurückstellt und das vielleicht auch völlig unbewusst. Ja, also wir haben das vielleicht sehr anschauliches Beispiel. Wir haben vor 2 Jahren damit begonnen, wir nennen das Game Academy zu launchen. Das ist ein Learning- und Development-Konzept, in dem sich diese Menschen, die hier ja in der Remote-Organisation arbeiten, regelmäßig über Lernformate intensiv begegnen. Mit intensiv meine ich, geht es wirklich um Selbstreflexion, Tiefgang, tiefgängige soziale Begegnung. Also es geht nicht darum, sich gemeinsam klettern zu gehen, sondern sich wirklich, wirklich gut kennenzulernen und über gute Methoden Perspektivwechsel zu lernen. Wir haben ein Deep Dive, das heißt Empathie und Beziehungskompetenz, also die Empathie im Mittelpunkt steht, also in die Stiefel des anderen zu springen. Und wir haben auch ein dezidiertes Deep Dive, das Diversity betrifft. Also das heißt Belonging Starts with Mindset, also wo es einfach auch darum geht, zum Teil über Rollenspielmethoden mal zu fühlen, wie das eigentlich ist, wenn man, keine Ahnung, wohl ist im Unternehmen, wenn man eine Frau in Führung ist und so weiter. Also diese Situation einfach mal am eigenen Leibe, wo sie typischerweise stattfindet, zu erleben, mal zu gucken, wie sich das so anfühlt und so Perspektivwechsel.
Hast du es noch ein bisschen konkreter? Also du hast von den Methoden gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, die sitzen remote irgendwo auf den Kanaren und programmieren oder sitzen irgendwo in ihren Homeoffice. Das spricht ja eher dafür, dass sie ganz gerne mal auch für sich sind und gar nicht so furchtbar gerne ins Büro wollen. Ja. Und jetzt müssen die irgendwie sich treffen. Machen die das dann online? Oder wenn du sagst,
solchen wollen? Die müssen das ja nicht. Die melden sich sogar freiwillig an.
aber den Widerspruch irgendwie kriege ich nicht so richtig aufgelöst. Wollen die sich darauf einlassen, den anderen mal so richtig kennenzulernen, sich mal in die Rolle der Frau in der Führung reinzuversetzen? Oder gibt es da schon einen kleinen sanften Druck? Komm, jetzt mach auch bitte mit.
Teils. Also das Onboarding, wir haben das, also all diese Fragen sehr bewusst entschieden. Also das Onboarding-Modul, wenn du hier neu reinkommst, mit dieses Meet and Grow, von dem ich eben sprach, das ist verpflichtend. Also wir wollen einmal sichergestellt wissen, dass du einmal durch so ein Basis-Kommunikationstraining gegangen bist und dass du dich mit unseren Werten einmal in der Gruppe auseinandergesetzt hast. Aber alles, was dann folgt, also das, was wir Deep Dives nennen, da haben wir eher dafür gesorgt, dass wir es so hochattraktiv gestalten und das sozusagen in der Organisation heißt, Mensch, das war so geil, geh da auch mal hin. Das, so. Also das heißt, es gibt keine, da ist auch keine Führungskraft, die dann, also ja, das gibt es, wir haben auch so einen Gameolog einmal im Jahr, einen Entwicklungsdialog, und wenn es jetzt Themen gibt, die sich aus in der Führungsbeziehung zeigen, man sagt, das Deep Dive da, dieses Empathie- und Beziehungskompetenz, das könnte ja für dich auch anhand von Beispielen guter Weg sein, dann legt man das nahe, aber es ist wirklich ohne jeden Zwang. So. Und wir probieren auch gerade, das eine oder andere auch mal remote auszuprobieren, weil ja, manchmal ist es so, wenn jemand aus Malta oder aus Österreich oder in den Niederlanden oder wo immer wir Leute haben, herbeifliegen muss, macht das manchmal Hürden. Wir checken gerade aus, ob das nochmal den einen oder anderen zusätzlich reinholt, oder wir zwingen die Leute. So, wir haben aber mittlerweile fast, also wir machen das erst seit 2 Jahren und die Hälfte der Leute hier ist ja schon durch, die deep dives durch. Also es ist so, dass wir machen das zusammen mit der Oberholz Consulting. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Berlin unterwegs seid. Das Oberholz Café war ja das erste Remote, also der erste Coworking Space in Berlin traditionell. Und die Kollegen, Kolleginnen da haben sich sehr spezialisiert auf dieses ganze Thema und diese Arbeit. Die machen das sowohl visuell als auch methodisch alles auf so eine tolle Art und Weise, dass das einfach sehr schmackhaft ist. Das gleiche Prinzip übrigens, eurer Logik folgend, würde ich auch tatsächlich, hätten wir das Office abschaffen können, weil niemand mehr ins Office kommen will, weil es ja so, so, das ist aber gar nicht so, sondern alle Leute, die hier in Berlin in der Nähe so leben, die kommen auch regelmäßig rein, weil wir das Office hochattraktiv gemacht haben, weil wir Gründe geschafft haben, ins Office zu kommen. Also man muss, das ist schon diese Idee von Dinge attraktiv machen und nicht über Zwang arbeiten. Ne? Weil, ja,
wie habt ihr das Office so attraktiv gemacht?
Also wir haben es nochmal, es war ohnehin relativ neu, aber wir haben dann tatsächlich, nachdem wir es ja gerade erst 3-4 Jahre lang genutzt hatten, die Fläche, die dann im Jahr 21, als wir auf Remote gegangen sind, nochmal komplett umzugestalten, Hybrid ready zu machen sozusagen. Wir haben Telefonzellen, Besprechungsboxen reingebaut, also so eine Fläche geschaffen, wo Begegnung, aber auch konzentrierte Arbeit gleichzeitig möglich ist. Wir haben das vom Design her nochmal alles aufgehübscht, haben unsere Kultur nochmal sehr visuell dargestellt. Es ist einfach hat eine schöne Aufenthaltsqualität. Es macht Spaß, in den Räumen zu sein. Ja,
also am Ende geht es natürlich darum, dass ich da Menschen treffe, die ich mag und mit denen ich da auch gerne bin. Der Raum kann ja so schön sein, wie er will. Wenn ich da Leute treffe, die ich nicht mag, dann mag ich den Raum ja trotzdem irgendwie nicht. Ne? Und mein Gedanke ist immer so, es führt ja immer wieder auf das zurück, was du gesagt hast. Guck, dass die richtigen Leute dabei sind. Und wenn die nicht da sind, dann eben auch so konsequent zu sein und sagen, ja, dann passt es eben nicht. Ja. Absolut, aber das sind also die Wahrheit liegt das ja natürlich irgendwo in der Mitte, weil die Menschen, die schon seit 25 Jahren da sind, in anderen Kulturen, anderen Unternehmenskulturen aufgewachsen sind, die sind eben auch da.
Aber Ingo, wir haben ja auch Mitarbeiter, die gibt es schon auch noch, die ja jetzt auch bald schon 15 Jahre da sind und diese ganzen Wirrungen und Wendungen, das Wachstum miterlebt haben und die sich trotzdem wohlfühlen, weil es einfach, ich glaube, dass es immer noch, dass Konsistenz ja auch nicht nur so was Hartes, Metallisches ist, sondern auch etwas sehr Verlässliches, Verbindliches. Und dass die Leute das auch schätzen, wenn man nicht das Fähnchen im Wind ist, sondern sagt, nö, du kannst dich an mir abarbeiten, so sind wir, das ist das Angebot, du musst es nicht annehmen, es gibt viele andere. Und wir kommen jederzeit aber ins Gespräch, wenn dir etwas nicht gefällt, dann sag es und wir können es
zusammen. Habt ihr Leute verloren auf dem Weg? Habt ihr Leute in einem Transformationsprozess verloren, der gesagt hat, nee, also so nicht, das habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ich will, dass es bleibt, wie es ist und sowas. Und dann, das wollen eben auch alle mitmachen.
Mhm. Ja, also dieses klassische Change-Tal gab es. Also das hat allerdings gar nichts mit der Remote-Arbeit zu tun, sondern das ist tatsächlich in der Phase passiert, als wir die Werte entwickelt haben. Also ich fand es damals wahnsinnig organisches, also Ding. Wir haben uns gar nicht getrennt, sondern es war ganz organisch von selbst Leute gegangen, die gesagt haben, ganz legitimerweise, das ist nicht mehr meins.
Okay, das ist spannend.
Ja, das war auch in Ordnung. Ja.
Aber dann eben auch zu sagen, dann geh hin in Frieden, aber geh irgendwie dann auch. Ne?
Genau.
Und dann irgendwie, wir geben uns einen dicken Kuss auf die Stirn und verabschieden uns in Freundschaft, aber dann ist es eben so, dann passt es halt nicht mehr. Ne? Und das eben auch ohne Bad Vibes irgendwie zu machen, sondern dann eben auch selbst dann in dem Kontext auch noch fair miteinander umzugehen und zu sagen, Mensch, schön, dass du da warst. Ne?
Ja, und das ist ja durchaus, das ist auch da, das ist schmerzhaft. Ne? Ich bin ja nicht von Anfang an dabei gewesen, aber so ein Unternehmen, wenn das gegründet wird und man mit bestimmten Leuten anfängt und dann sich auch trennt, dann ist das ja ein schmerzhafter Prozess. Aber es kann trotzdem gut sein. Es gehört, wenn das Unternehmen von der Pionierphase so erwachsen wird, dann wird es eben anders und dann passt es vielleicht nicht mehr.
Ja. Also man bekommt richtig Lust, bei euch mal reinzuschauen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Von euren Mitarbeitenden, Über wie viel sprechen wir denn da eigentlich? Menschen, Nationalitäten, Hintergründe begegnen sich denn da bei euch?
Ja, wir sind rund 100 mittlerweile. Wir haben schon noch eine große, wir haben auch immer noch Unternehmenssprache Deutsch. Auch etwas, was der Kultur, was wir ganz bewusst gemacht haben, weil wir gesagt haben, also wir arbeiten natürlich auch mit Dienstleistern zusammen, weil unheimlich viel läuft dann am Ende doch irgendwie operativ auf Englisch an der anderen Stelle in der Entwicklung. Aber wenn wir Inforunden haben oder sozusagen Corporate-Geschichten, dann ist das immer als Unternehmenssprache Deutsch. Und jeder, der sozusagen nicht Deutsch spricht und ins Unternehmen kommt, wird gern integriert, aber hat dann auch die Anforderung, Deutsch zu lernen. Weil wir eben sagen, wir glauben, dass Kultur Abrieb bekommt, wenn man sich in einer anderen Tiefgängigkeit austauscht. Hier sind ja noch viele Leute mit deutscher Muttersprache. Wir haben unseren Sitz in Berlin und die Idee ist jetzt nicht, dass zwei englischsprachige Mitarbeiter reinkommen und der Rest stellt sich jetzt um, sondern dass wir uns aufeinander einstellen und dann aber sich ganz klar sagen, derjenige, der neu reinkommt und noch in der Minderheit ist, muss sich auch bemühen, damit wir unsere Sprachqualität.
Das Thema nochmal kommen, weil ich hätte geschworen, dass ihr Englisch als Sprache habt. Ich auch genau gedacht, in dieser Internationalität und dann auch noch Berlin. Man kann ja keinen Kaffee auf Deutsch bestellen in Berlin. ein kurzes Klischee muss ich bedienen. Aber das ist spannend.
Aber das ist so ein typisches Beispiel, Ingo.
Okay.
Ja. Genau, das ist so ein typisches Beispiel für diese Ambidextrie. Also wir einfach sagen, oder für das Kulturprimat sozusagen. Mhm. Wir sagen, nee, wir glauben, dass wir uns anders nicht mehr so tiefgängig begegnen, dass wir da einen Verlust haben. Und damit wollen wir, da gehen wir dann eher bewahrend mit um. Das
haben wir alle schon erlebt. Ein Englischsprachiger ist im Raum und die anderen 12 versuchen dann irgendwie gebrochen Englisch zu sprechen und da hast du 50% weniger. Also der eine kann sich gut ausdrücken und die anderen halten sich natürlich zurück. Das ist ja genau das, was du beschreibst.
Gibt ja auch die Theorie des international schlechten Englisch, das eigentlich alles schlecht macht. Also, dass sich viele Leute mit schlechtem Englisch begegnen. Ja.
Aber eine Freundin von mir aus der Schweiz hat das erzählt, die haben nur ganz viele Sprachen und die sagen, jeder darf seine Sprache sprechen und alle anderen müssen sich bemühen, das zu verstehen. Also die sprechen Englisch, Französisch, Schweizerdeutsch und Deutsch und jeder darf seine Sprache sprechen, aber es wird von den anderen erwartet, dass sie ihn verstehen. Und das ist halt in so viel Sprachenländern ist es wahrscheinlich noch mal viel komplexer. Obwohl Berlin ist irgendwie ja auch wie ein Vielsprachenland.
Ja, Berlin ist ohnehin immer Babylon.
Dann, gerade wenn wir bei diesen Unterschieden sind, also ihr habt ja auch einen relativ hohen Frauenanteil, so kommt mir das zumindest vor aus der Kommunikation.
Ja, das Problem, wir haben vielleicht einen relativ hohen Frauenanteil in der Führung, so wobei der als auch, wenn man alles an allem ist, da auch nicht höher als 30%. Und das kommt jetzt vielleicht auch, weil ich ja viel repräsentiere und bin jetzt nur meine Frau, so, das macht dann vielleicht diesen einen Druck, was auch ein interessanter Effekt ist übrigens. Weil man ja sonst auch nicht sagt, da kommt jetzt der CEO, und repräsentiert das Unternehmen. Also es macht den Eindruck, ihr habt einen hohen Männeranteil. Ich glaube, dass das eine Überbewertung ist sozusagen in der Wahrnehmung. Aber der Frauenanteil ist insgesamt im Unternehmen so auch so bei 30%. Wir greifen aber natürlich, ich hätte den gern höher, aber auch wir greifen natürlich auf entsprechende Basisquoten zurück. Also Softwareentwickler. Innen sind selten, sind eben viel, viel seltener weiblich. Aber wir arbeiten gerade zum Beispiel im Thema Personalberatung, arbeiten gerade Standards, dass wir, wenn wir da mit Headhuntern zum Beispiel zusammenarbeiten, dass wir dann für uns, also dass wir vertraglich vereinbaren, dass uns eine gewisse Quote einfach an weiblichen Profilen auch zugeliefert wird. Weil ansonsten hat man an der Stelle immer schon.
Ja, weil gerade bei den modernen Spielen gibt es ja das Phänomen, dass auch viele Frauen die Spiele mögen. Findest du, dass es Auswirkungen hat, wer das Spiel entwickelt und was dann, wie es dann beim Kunden ankommt? Oder ist es eher entkoppelt?
Sehe ich für uns eher nicht. Nee, glaube ich nicht. Wir haben ja bestimmte konzeptionelle Vorstellungen da. Ja, das kann im visuellen. Nee, aber ich würde auch nicht sagen, es ist ein genauso wenig, wie es ja einen weiblichen und männlichen Führungsstil gibt, gibt es einen weiblichen und männlichen Designstil
oder sowas. Das glaube ich
nicht. Ja. Gut, so, uns läuft mal wieder die Zeit aus dem Ruder, wie immer. Und wir möchten immer schließen mit einem positiven Ausblick. Gib uns doch nochmal einen positiven Ausblick. Warum wird denn alles gut?
Ja, warum wird alles gut werden? Weil wir autonome Menschen sind, die unser Leben, unser Arbeitsumfeld und unsere Gesellschaft mitgestalten können. Und wenn wir die Hebel greifen, sehe ich überhaupt gar keinen. Das finde ich völlig fraglos, dass alles gut werden
kann. Ja, das ist der Lieblingssatz. So. Es ist fraglos, dass alles gut werden kann.
Genau. Ja.
Und da hätten wir es ja gerne. Und ein bisschen von dieser Zuversicht würden wir ja auch in die Welt tragen, hier in unsere Märchenwelt tragen. Und können wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen. So, lieber Alex, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Viele, viele Grüße nach Berlin. Und wir würden dich gerne nochmal wieder einladen. Wir kommen bestimmt nochmal auf dich zu. Die Welt ändert sich schnell und wir haben noch viele, viele Themen zu besprechen. An dem Punkt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Danke auch von mir. Und dass ihr in Zukunft auch noch viele Menschen in fantasievolle Welten entführt mit euren Produkten. Und es gibt immer was zu reden. Und dann hoffen wir, dass wir uns mal wiedersehen.
Auf jeden Fall. Danke euch.
Mal wieder ein hervorragendes Gespräch. Ich mag das ja total. Ich mag die Alex total gerne aufgrund ihrer Klugheit und wie die Dinge auf den Punkt bringen kann und sowas. Das finde ich total gut. Also ich nehme wieder 10 tolle Punkte mit aus dem Gespräch. Wie geht's dir?
Ja, mir hat der Werdegang imponiert mit so einem theoretisch praktischen Hintergrund, wo auch viel immer Theorien erzeugt werden in diesem Umfeld und wie man das alles tun könnte. Und in der Praxis sieht es meistens anders aus. Ich finde es toll, dass sie eine Person ist, die nicht nur theoretische Ratschläge gibt, sondern tatsächlich in einer Managing Director Rolle oder CEO Rolle das halt auch umsetzen muss. Ne? Also sie kann ja nicht nur theoretische Arbeiten schreiben und als Berater da nebendran stehen, sondern sie muss halt auch liefern. Ja.
Und der Erfolg gibt ihr recht. Ne? Also die schneiden echt gut ab. Werteorientierung 4.0.
Super.
Habe ich mitgenommen. Weißt du, was ich total gut fand, ist, das hat sich bei mir so ein Paradigma irgendwie aufgelöst. Man kann sehr wohl sehr beständige und bodenständige Menschen erreichen, als auch sehr dynamische und entwicklungsorientierte. Das geht in einem Unternehmen und das geht in einem Produkt. Und es ist nicht so, dass alle die bodenständig sind und ein bisschen langsamer in der Entwicklung sind und einfach mal sagen, komm, lass uns mal drüber nachdenken, nicht alles über das Knie brechen. Und gleichzeitig die immer nach vorne rennen und sofort, komm, alles neu. Das geht sehr wohl, dass man die unter einen Hut kriegt.
Ja, ich glaube, oft hat das damit zu tun, wenn man so, man kann das mit dem Stärken-Schwächen-Profil erklären ein bisschen. Viele Unternehmen, die sagen, wir haben eine Schwäche in Innovation, die stärken dann die Schwäche und pushen halt extrem in Richtung Innovation, kreative Leute, andere Werte. Und dann werden natürlich die klassischen Werte oft vernachlässigt. Ja, also und dann entsteht so ein Ungleichgewicht so und auch dieses, sind wir jetzt plötzlich nichts mehr wert und so.
Genau.
Also man muss dann eben sagen, gut, man hat da vielleicht eine Schwäche oder man hat woanders eine Schwäche und die dann aber dosiert, ausgeglichen in einem Wertemodell zu verankern. Nicht nur sagen, jetzt setzen wir nur noch auf das Pferd, um die Schwäche auszugleichen, sondern die Stärken, die man hat, zum Beispiel man ist ein konservatives Unternehmen und hat klassische Werte, die Stärken muss man auch weiter stärken. Also man darf nicht einfach nur einseitig arbeiten.
Und das zeigt sie irgendwie, hat sich schön gezeigt. Das geht. Und ich meine, es gibt welcher Markt könnte noch dynamischer sein als Softwareentwicklung?
Ja gut, und es ist auch kein junger Markt mehr. Ne? Also es ist kein, weil das auch oft so mit so einem Startup-Mentalität in Verbindung gebracht wird. Also Spieleentwicklung etc. ist jetzt auch schon ein richtig altes Thema. Da reden wir seit den 70ern, gibt es diese Kultur der Spiele. Und da wird es halt dann wirklich interessant, wie diese Branche sich auch weiterentwickeln muss. Die sind nicht mehr in ihrer ersten Phase und nur noch innovativ etc. Die haben jetzt auch ältere Mitarbeiter, die vielleicht schon seit 30 Jahren Spiele entwickeln.
Ja, das hast du ja gesagt, ne? Seit 17 Jahren gibt es Unternehmen und auch die gibt es ja, die alles mitgemacht haben, aber auch eben ein paar nicht.
Ja,
und ich finde, muss man in der Konsequenz ja auch immer sein. Transformation, Change, all das, sich einer Welt anpassen, heißt eben auch, einige wollen das nicht und einige wollen nicht mitmachen. Und dann finde ich, dann kommen die Werte wieder. Wie fair geht man dann da miteinander um? Und einige verliert man auf dem Weg auch. Das ist dann manchmal traurig, aber manchmal wahrscheinlich für alle auch irgendwie das Beste dann, ne, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt.
Genau, aber zu dem Thema habe ich auch was Interessantes letzterdings gehört. Und zwar, dass manche Unternehmen anfangen, Mitarbeitenden zu helfen, den Weg zu finden. Ja. Also die Unterstützung, nicht zu sagen, also hier ist eigentlich Schluss, jeder weiß es, und die Menschen dann so ins Leere laufen zu lassen, sondern die dann zu unterstützen in ihrem Weg. Also meistens passiert es dann, wenn Unternehmen schließen, ja, mhm. so Transfergesellschaften also etc. Ja. Aber es ist auch interessant für Unternehmen, um eben Konflikte zum Beispiel zu lösen. Also wie gehe ich mit diesen persönlichen Themen um? Also interessieren die mich als Unternehmen oder interessieren sie mich nicht?
Ja. Ganz kurze Klammer auf, wenn das interessiert irgendwie, es gibt ein wirklich tolles Seminar von Joachim Nicholson, Mein Weg. Und das ist so ein mehrtägiges Seminar irgendwie.
Okay.
Da wird man mal mit sich selbst konfrontiert mehrere Tage lang und tut nichts anderes, als über sich selbst nachzudenken, was ist denn eigentlich mein Weg? Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe davon gehört. Vielleicht traue ich mich noch.
Du findest deinen Weg.
Ich hoffe, ich habe schon so ein bisschen was gefunden. So, alles klar. Das war mal wieder eine, wie ich finde, ganz wunderbare
schöne Folge, ja.
Folge aus dem Märchenland Mittelstand. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder, hören
überall
uns wieder.
Online. Wir versuchen, die Taktung zu halten. Allen Mitteln. Und ja, wie immer, ihr hört uns auf allen Plattformen. Bitte bewerten, teilen, weiterleiten. Hilft uns super. Wir freuen uns auch über euer Feedback auf allen Kanälen, also E-Mail, LinkedIn, wie auch immer. Wir sind erreichbar, wir werden antworten und wir nehmen eure Anregungen natürlich auch mit in die nächsten Folgen auf. In diesem Sinne, Ingo, schön war's.
Schön war's mal wieder auch mit dir. Alles Liebe, alles Gute an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Bis bald.
Bleibt tapfer. Vielleicht kann ich es kombinieren.
Und jetzt gehen wir rüber.